Ich interviewe jetzt Jörg Hutter für Pink Channel. Jörg Hutter ist im Bundesvorstand des LSVD und ist im Bundesvorstand zuständig für Afghanistan. Was machst du da ganz konkret, Jörg?
Ich organisiere die Evakuierung von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen aus Afghanistan zusammen mit einem afghanischen Kollegen, einem jungen Aktivisten, der letztes Jahr nach Deutschland gekommen ist. Und zusammen nehmen wir die Hilferufe entgegen und bereiten das vor, um das dann hier bei der Regierung zu melden, damit die Leute aufgenommen werden können in Deutschland.
Welche realen Möglichkeiten gibt es, dass die hier in Deutschland aufgenommen werden?
Also es ist ja so, dass die Bundesregierung beschlossen hat, ein Aufnahmeprogramm durchzuführen für afghanische Menschen, die bedroht sind. Das sind unter anderem sogenannte tätigkeitsbezogene Gefährdungen, also Leute, die Menschenrechtsarbeit gemacht haben und deshalb gefährdet sind. Aber es sind dann auch vulnerable Gruppen, dazu zählen Frauen, dazu zählen Religionsgemeinschaften und es zählen LGBT oder LSBTI-Menschen, die nur deswegen gefährdet sind, weil sie so sind, wie sie sind.
Müssen die irgendwelche Nachweise bringen oder reicht es, wenn das über euch läuft, wenn ihr das vermittelt?
Das läuft über uns und das reicht dann aus, weil mein Kollege, der führt mit den Leuten auch Interviews über WhatsApp. Also die dienen auch der Identitätsfeststellung, dass also die Leute, die dann ihre Identitätsunterlagen eingereicht haben, dass auch wirklich diese Leute sind und keine schon Tote. Und dient auch dazu, dass wir feststellen, sind es tatsächlich schwule Lesben oder Transgender-Leute.
Du wirst es ja wahrscheinlich nicht erzählen dürfen, aber welche Möglichkeiten gibt es für die, dann außer Landes zu kommen? Denn ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn das auch nur ruchbar wird, dass sie in dieses Spektrum gehören, dass das ja dann mit einer unmittelbaren Lebensgefahr verbunden ist.
Ist es ja. Das ist auch immer heikel, die Flucht zu organisieren. Eigentlich ist es viel schwieriger noch die Reisedokumente zusammenzukriegen. Dazu gehört ein gültiger afghanischer Reisepass und ein Visum nach Afghanistan. Das bezahlt die Bundesregierung nicht, weil sie sagen, wir machen mit den Taliban keine Geschäfte. Das überlassen wir dann, also das schmutzige Geschäft überlassen sie dann den Nichtregierungsorganisationen. Und wir müssen dann sehen, wie wir das Geld dorthin bringen an die Leute, damit sie sich diese Reisedokumente besorgen können. Und dann muss man sehen, in welcher Form die Leute ausreisen. Manchmal muss man auch, wenn es noch über den Flughafen geht, bestechen. Schwierig, ganz schwierig ist es bei Frauen, weil die alleine nicht reisen dürfen, sondern immer mit einem männlichen Familienbegleiter reisen müssen. Und der muss dann auch ein Ticket nach Pakistan haben und mit Rückreise. Das ist also doppelt und dreifach teuer, weil der auch ein Visum dann natürlich braucht als Mann und dann auch wieder dann das Rückreiseticket, wie gesagt. Und dass das eigentlich bei Frauen nur über Land geht, der gefährlichere Landweg. Und da haben wir mittlerweile aber auch eine Methode gefunden, wie wir das für die Frauen verhältnismäßig risikoarm hinbekommen. Ich muss da zwar auch immer wieder die Luft anhalten, weil es einfach so total risikobehaftet ist, trotzdem noch. Und ich immer total erleichtert bin, wenn die Frau dann auch tatsächlich in Pakistan angekommen ist.
Das heißt, ihr habt vor Ort auch eine Verbindungsstruktur, also außer der Person, die hier jetzt in Deutschland aktiv ist, sodass ihr einen Zugang zu der Community dort habt oder zu den Menschen dort?
Ja, wir haben dort Kontakte auch zu Aktivistinnen dort vor Ort, die uns auch helfen unter größter Gefahr und die auch unter höchstem Einsatz Leute rausschleusen, also dabei helfen, Leute rauszuschleusen. Das bewundere ich total.
Und wie finanziert ihr das? Finanziert ihr das über Spenden?
Ja, das ist das Problem, weil wir das Geld, was wir hier einsammeln, nicht nach Afghanistan transferieren können, weil es keine offiziellen Geldwege gibt. Es hat zwar jetzt eine Ausnahmeregelung gegeben, aber die ist nur einmalig akzeptiert worden. Und wir haben aber jetzt einen Weg gefunden über die USA und Kanada, weil die Gesetzgebung dort eine etwas andere ist. Gott sei Dank, jedenfalls ist es den Leuten dort möglich. Also einmal haben die ein ganz anderes Spendenverständnis als wir in Deutschland, weil sie dort nicht so ein Sozialsystem haben wie hier und viele Leute einfach viel spenden in der Gesellschaft. Und es dort möglich ist, eben große Summen auch einzuwerben in den verschiedensten Communities. Und dieses Geld kann dann tatsächlich transferiert werden durch Gelddienstleister nach Pakistan oder nach Afghanistan.
Um welche Größenordnung geht es? Kannst du das mal so ungefähr einschätzen? Wie viele Menschen schafft ihr da realistisch im Jahr aus Afghanistan rauszubekommen?
Also unsere Zielmarke ist 1200 im Jahr. Das heißt, es sollen ja laut Ankündigung der Bundesregierung 1000 Leute pro Monat evakuiert werden. Und wir haben gesagt, es müssen davon mindestens 10% LGBTI sein. Das müssen wir aber jedes Mal immer wieder neu durchsetzen, weil natürlich klar ist, unsere Leute reisen in der Regel alleine, wenn überhaupt mit Partnerin oder Partner. Und die anderen, die es gibt, haben natürlich immer ganze Familien dabei. Das heißt also, eine Hauptperson hat in der Regel 5 bis 10 andere Personen noch im Schlepptau. Und das ist bei uns nicht der Fall. Deshalb muss man anders zählen. Also deshalb muss es tatsächlich dann auch bei uns müssten es diese 100 Personen auch sein im Vergleich zu den anderen, damit wir auch nicht im Promillebereich stecken bleiben, sondern auch tatsächlich 10% bekommen. Das ist jedenfalls nach wie vor unser Ziel, aber das ist eben auch teuer, weil die Leute müssen einen Reisepass haben, einen gültigen afghanischen. Den kriegt man heute nur noch auf dem Schwarzmarkt, der kostet pro Person 2000 Euro. Und ein Visum nach Pakistan kostet mittlerweile auch auf dem Schwarzmarkt 1000 Euro. Und das heißt also, das kann pro Person bis zu 3000 Euro kosten. Und dann kann man das ja mal leicht hochrechnen, wenn wir jetzt so davon ausgehen, 40% der Leute haben keine Pässe, keine gültigen, dann kriegt man so ungefähr eine Summe zusammen. Da wird mir schwindelig, wenn ich diese Zahlen zusammenrechne. Und das, ich bin mittlerweile froh, dass diese Gelder nicht über Deutschland laufen, sondern über die USA. Das funktioniert, weil die eine gute Infrastruktur haben, eine gute Spendenstruktur haben und dort eine Organisation in San Francisco angesiedelt ist, die auch weltweit tätig ist und dass dort auch die Struktur vorhanden ist, dass man diese Gelder auch transferieren kann.
Die 1200 Leute, die stemmt ihr zu zweit in Deutschland?
Bislang noch, das muss sich ändern, weil wir das nicht mehr schaffen, das ist völlig klar. Dazu brauchen wir hier Women and Manpower, das ist auch klar. Das machen wir auch bislang ja ehrenamtlich, das wird auch dann was kosten müssen. Und da sind wir momentan dabei, auch da soll es Geld für geben. Da sind wir dabei, das zu organisieren, weil das auch, glaube ich, nicht einfach jetzt hier in der LGBT-Szene einfach oben drauf gefropft werden kann. Dazu gibt es gar nicht das Potenzial, weil das ist ja auch, wenn man Personal einstellt, muss das ja auch verwaltet werden. Diese Möglichkeiten gibt es hier gar nicht. Also weder beim LSVD gibt es die, noch jetzt bei uns in Bremen vor Ort. Und ich glaube, auch in Hamburg würde es das beim MHC nicht geben, dass man da einfach jetzt mal so 5 Leute mehr beschäftigt. Da gibt es auch die Räumlichkeiten gar nicht dazu. Deshalb sind wir da jetzt mal am Überlegen, wie wir das so smart organisiert bekommen, dass das machbar ist, weil wir immerhin den Vorteil haben, wir haben den Zugang zu den Datenbanken. Es sind mittlerweile 2 Datenbanken hier in Deutschland, wo die Daten eingegeben werden müssen. Das kann nicht jeder machen. Und wir haben über den LSVD diese Möglichkeit bekommen und nutzen die eben auch, um die Leute dort einzugeben. Und das funktioniert momentan auch verhältnismäßig gut, finde ich, dass wir die Leute, die wir als besonders gefährdet ansehen, da auch reinkriegen, sodass wir optimistisch sind. Momentan ist das Programm ja gestoppt aus Sicherheitsgründen, dass das möglichst schnell wieder anläuft, dass wir momentan, glaube ich, so 200 bis 300 Leute haben, die in der Pipeline sind, dass sie dann die Aufnahmebestätigung bekommen können und dann nach Islamabad reisen können, um dann nach Deutschland ausgeflogen zu werden.
Sind das überwiegend schwule Männer? Wie hoch ist der Anteil von lesbischen Frauen und das Thema geschlechtliche Vielfalt?
Also transgeschlechtlich und schwul ist ungefähr gleich groß. Die Transgeschlechtlichen werden auch extrem verfolgt und extrem grausam verfolgt, weil sie sind sichtbarer als die schwulen Männer und die lesbischen Frauen und von daher leichter leichter Opfer, also weil sie exponierter sind und weil sie auch früher exponierter in der Gesellschaft waren, indem sie zum Beispiel auf Hochzeiten oder so getanzt haben viel. Viele jedenfalls von denen haben das gemacht und sind bekannt und werden eben dementsprechend auch persönlich gesucht und sind besonders bedroht und werden auch besonders brutal hingerichtet, wenn sie denn dann festgenommen werden. Sodass wir ungefähr gleich viele haben. Bei den lesbischen Frauen ist es sehr schwer, weil in dieser patriarchalen Gesellschaft man überhaupt erstmal eine gewisse Selbstständigkeit haben muss, um überhaupt als Lesbe leben zu können. Also das war schon vor der Machtübernahme der Taliban extrem schwierig. Und deshalb sind es nur wenige Frauen, die überhaupt in der Lage waren, so viel Power zu haben, einmal ökonomisch halbwegs unabhängig zu sein und dann auch noch dazu zu stehen, dass sie von den Männern unabhängig leben wollen. Das setzt das ja voraus. Und mit besonderer Härte wird da auch zurückgeschlagen, weil die Leute, wenn sie denn dann, die Frauen, die dann festgenommen werden, gefoltert werden, die werden meistens, ein Mann hat das so formuliert, die haben es noch schlimmer als die Schwulen und die Transgeschlechtlichen, die dann umgebracht werden, weil die werden dann verkauft als Sexsklavinnen und müssen dann irgendeinem Taliban-Kommandeur zur Verfügung stehen, werden dauervergewaltigt, müssen Kinder kriegen und Zeit ihres Lebens eigentlich dann als Sklavin zur Verfügung stehen. Und dieses Schicksal, so hat mir das eine Mal gesagt, das sei noch schlimmer als das, wenn man umgebracht wird, weil dann hat man es überstanden. Und ich kann nur so resümieren vielleicht, dass die Grausamkeit, die ich dort erlebt habe bislang, alles das übertrifft, was ich in meinem Leben, ich habe schon viel gearbeitet, auch bei Amnesty International, in anderen Organisationszusammenhängen, aber die gefolterten Bilder, die man da zu sehen bekommen hat, das hat bislang alles übertroffen von meinen Erfahrungen und meiner Vorstellungskraft, wie man Menschen behandeln kann. Das ist unvorstellbar.
Du hast gesagt, es gibt besonders grausame Hinrichtungsmethoden.
Ja, die offizielle grausame Hinrichtungsmethode ist Steinigung oder lebendig begraben unter einer einstürzenden Mauer. Das geht nicht so schnell. Das dauert manchmal wahrscheinlich Stunden, bis jemand dann erstickt und verdurstet oder wie auch immer umkommt. Und ich habe mir mal Bilder oder Aufnahmen angeschaut von Steinigungen. Sowas kann man schwer aushalten. Das kann man echt schwer aushalten. Das ist furchtbar.
Umso wichtiger ist die Arbeit, die du da machst. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das für ein Wunsch?
5000 Leute aus Afghanistan mit einem Schlag aufnehmen.
Ich danke dir für das Gespräch.
Bitte.